Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 4, die Verse 38 bis 44. Und er machte sich auf aus der Synagoge und kam in Simons Haus, und Simons Schwiegermutter hatte hohes Fieber, und sie baten ihn für sie. Und er trat zu ihr und gebot dem Fieber, und es verließ sie. Und sogleich stand sie auf und diente ihnen. Und als die Sonne untergegangen war, brachten alle ihre Kranken mit mancherlei Leiden zu ihm. Und er legte die Hände auf einen jeden und machte sie gesund. Von vielen fuhren auch die bösen Geister aus und schrien: Du bist der Sohn Gottes. Und er bedrohte sie und ließ sie nicht reden, denn sie wussten, dass er der Christus war. Als es aber Tag wurde, ging er hinaus an eine einsame Stätte, und das Volk suchte ihn, und sie kamen zu ihm und wollten ihn festhalten, damit er nicht von ihnen ginge. Er sprach aber zu ihnen: Ich muss auch den anderen Städten das Evangelium predigen vom Reich Gottes, denn dazu bin ich gesandt. Und er predigte in den Synagogen Judäas. Unser Herr Jesus Christus hatte in seiner Heimatstadt Nazareth Ablehnung, ja geradezu Hass erfahren. Es war ja eine wunderbare, eine frohe Botschaft, die er den Nazarenern brachte, die Botschaft vom Halljahr, vom Jubeljahr, von der Befreiung all derer, die in irgendeiner Weise in Not geraten waren, geknechtet waren. Aber diese Botschaft rührte die Herzen der Nazarener nicht an. Es kam Misstrauen auf, und sie waren geradezu rasend vor Wut, als der Herr Jesus Christus dann bestimmte Dinge, bestimmte Punkte, Begebenheiten aus der Geschichte des Volkes Israel erwähnte, die ihnen gar nicht schmeckten. Im Gegenteil. Sie waren zutiefst in ihrem Stolz verletzt. Sie waren so wütend auf ihn, dass man ihn einen Abhang hinunterstürzen wollte, doch in seiner göttlichen Autorität entzog er sich ihrem Zugriff. Und nun kam er nach Kapernaum. Er ging am Sabbat in die Synagoge und lehrte sie. Anschließend befreite er einen Mann, einen Menschen von einem bösen Geist. Der Herr Jesus tat also große Dinge dort. Wir lesen das in Kapitel 4, Vers 32. Und sie verwunderten sich über seine Lehre, denn er predigte mit Vollmacht. Und 36 und 37. Und es kam eine Furcht über sie alle, und sie redeten miteinander und sprachen: Was ist das für ein Wort? Er gebietet mit Vollmacht und Gewalt den unreinen Geistern, und sie fuhren aus. Und die Kunde von ihm erscholl in alle Orte des umliegenden Landes. Jesus tat also große Dinge in Kapernaum, und nun lesen wir hier etwas von seinem Aufenthalt im Hause des Simon Petrus. Unser Herr Jesus hielt sich wohl sehr gerne in Kapernaum auf. Matthäus bezeichnet diese Stadt als seine Stadt. Matthäus Kapitel 9, Vers 1. Und das ist umso erstaunlicher, als es sich hier, wie Rienecker schreibt, in seinem Kommentar um die verachtetste Gegend im jüdischen Lande handelte. Die Bewohnerschaft von Kapernaum bestand aus Juden und Heiden. Es handelte sich also um eine Mischbevölkerung. Und hier erfüllte sich, wie Matthäus schreibt, das Wort aus Jesaja Kapitel 8. Wir lesen das in Matthäus Kapitel 4 in den Versen 15 und 16. Das Land Sebulon und das Land Naphtali, das Land am Meer, das Land jenseits des Jordans, das heidnische Galiläa, das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die saßen am Ort und im Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen. Es ist also typisch für das Handeln Gottes. Da, wo die Finsternis besonders stark ist, will er seine Herrlichkeit offenbaren. Da kommt also das Licht, das göttliche Licht in der Person unseres Herrn Jesus Christus in diese Gegend hinein, und Menschen erlebten, erfuhren die Herrlichkeit Gottes. Jesus hat diese Stadt geliebt, aber er hat sie auch gescholten. Wegen ihrer Unbußfertigkeit, trotz der großen Taten, die Gott, der Herr Jesus Christus unter ihnen getan hat. Kapernaum war eine Zollstätte. Von dort war es etwa eine Stunde bis zum gegenüberliegenden Bethsaida, auf der anderen Seite des Jordan. Der Jordan bildete die Grenze zu dem Gebiet, das von dem Herodianer Philippus beherrscht wurde. Von ihm hieß es, dass seine Herrschaft sehr milde war, gerecht und friedlich. Und von Kapernaum aus konnte sich unser Herr in dieses Herrschaftsgebiet des Philippus immer wieder von der jüdischen Öffentlichkeit zurückziehen und war so vor ihren Nachstellungen sicher. Kapernaum war, so könnte man sagen, der Mittelpunkt der Reisen, der Missionsreisen unseres Herrn. Hier in Kapernaum befand sich also das Haus des Petrus, in dem er zusammen mit seiner Frau und auch mit seiner Schwiegermutter lebte, bevor unser Herr Jesus Christus ihn in seine Nachfolge rief. In diesem Hause war Jesus wohl immer wieder sehr oft zu Gast, wenn er sich in Kapernaum aufhielt. Und in diesem Hause geschah nun das Wunder einer Krankenheilung. Und er machte sich auf aus der Synagoge und kam in Simons Haus. Und Simons Schwiegermutter hatte hohes Fieber und sie baten ihn für sie. Und er trat zu ihr und gebot dem Fieber und es verließ sie. Und sogleich stand sie auf und diente ihnen. Wir wollen anhand dieses Textes einmal einige Gedanken zum Thema Krankheit bzw. Krankenheilung äußern. Zunächst fragen wir nach der Ursache jeglicher Krankheit. Dann als nächstes fragen wir nach der Grundlage für jede Krankenheilung. Und da ziehen wir das Matthäusevangelium zu Rate. Und zuletzt geht es um das Ziel der Krankenheilung. Wenn wir nun zunächst einmal nach der Ursache oder nach dem Ursprung jeglicher Krankheitsnot fragen, so müssen wir zum Anfang der Menschheitsgeschichte zurückblättern. Der Mensch ging als ein vollkommenes Geschöpf nach Leib, Seele und Geist aus der Hand seines Schöpfers hervor. Und solange er in der Gemeinschaft mit seinem Schöpfer verblieb, erfreute er sich allerbester Gesundheit. Krankheit war ein Fremdwort für ihn. Er kannte nicht einmal einen harmlosen Schnupfen, keine Zahnschmerzen, nichts dergleichen. Erst mit dem Sündenfall kam der Tod zu ihm, zum Menschen, und damit auch die Krankheit. Wir wissen das aus 1. Mose Kapitel 3, dass der Mensch nicht sogleich starb, wohl geistlich starb. Der geistliche Tod trat sofort ein, das heißt also die Entfremdung von Gott, trat sofort ein, aber nicht der leibliche Tod, der ließ noch auf sich warten. Aber von diesem Augenblick an steckte der Todeskeim im Menschen. Und damit eben auch die Anlage zu jeglicher Art von Krankheit. Mit allen schmerzhaften Folgen. Und insofern können wir sagen, dass im Grunde jede Krankheit eine Folge des Sündenfalles ist. Ohne den Sündenfall gäbe es keinen Tod und keine Krankheit. Es ist gut, wenn wir immer wieder solche grundsätzlichen Aussagen der Heiligen Schrift bedenken. Also im Grunde genommen ist jede Krankheit, auch jede Krankheit, mit der wir es persönlich zu tun haben, auf den Sündenfall zurückzuführen. Ohne Sünde, ohne den Sündenfall gäbe es auch für uns ganz persönlich nicht die notvolle Erfahrung des Krankseins. Allerdings muss man an dieser Stelle, und das wollen wir kurz tun, vermerken, dass Krankheit in unserem Leben nicht immer die Folge von ganz konkretem sündigen Verhalten ist. Das kann sein, das muss aber nicht sein. Und so wird uns hier nicht berichtet, dass die Schwiegermutter des Petrus krank geworden sei, weil sie in irgendeiner Weise gesündigt habe. Beim Gichtbrüchigen, von dessen Heilung Lukas dann später berichtet, liegt die Vermutung nahe, dass zwischen seiner Krankheit und bestimmter Sünde in seinem Leben ein Zusammenhang bestand. So lesen wir es beispielsweise auch im 1. Korintherbrief, im 11. Kapitel, da geht es um den Genuss des Abendmahls und Paulus schreibt, viele unter euch sind krank, manche sind sogar entschlafen, das heißt, sie sind inzwischen gestorben, weil ihr Leben mit Gott nicht in Ordnung war. Sie gingen in einem unwürdigen Zustand, in einer unwürdigen Gesinnung zum Abendmahl. Das gibt es natürlich auch. Dass da ein ganz konkreter Zusammenhang besteht zwischen sündigem Verhalten im Leben eines Menschen und der Krankheit, unter der er zu leiden hat. Das gibt es auch. Aber es muss eben nicht so sein. Nicht jede Krankheit ist die Folge von sündigem Verhalten. Die Bibel kennt eben beide Möglichkeiten. Für den Einzelnen ist das natürlich eine sehr wichtige seelsorgerliche Frage. Jeder sollte sich also fragen, wenn er krank wird, Herr, was hast du mir persönlich damit zu sagen? Das sollte eigentlich für ein Gotteskind selbstverständlich sein, solch eine Frage. Natürlich wehrt sich unser stolzes Herz dagegen und wir müssen auch vorsichtig sein, wenn es um andere Menschen geht, dass wir nicht in einer selbstgerechten Haltung danach suchen, was könnte bei dem Einzelnen verkehrt gelaufen sein, warum ist er jetzt so krank? Wenn wir diese Frage stellen, dann mit einem barmherzigen Herzen, mit einem liebenden Herzen, um dem anderen helfen zu können. Aber nicht mit einem selbstgerechten, richtenden Herzen. Das darf nicht sein bei uns. Dann wird Gott uns persönlich auch züchtigen müssen. Aber grundsätzlich ist diese Frage wichtig. Eine seelsorgerliche Frage, die sich jeder Mensch stellen sollte, wenn er krank wird. Herr, was hast du mir persönlich mit dieser Krankheit zu sagen? Gibt es vielleicht irgendein Verhalten in meinem Leben, das zu dieser Krankheit geführt hat? Das einmal so am Rande. Wir wollen dieses Thema jetzt nicht vertiefen, vielleicht bei Gelegenheit noch einmal darauf zurückkommen und ein bisschen intensiver darüber nachdenken, weil es ja eine wichtige Frage ist, aber jetzt soll es einmal genug damit sein. Tatsache ist auf jeden Fall, und das wollen wir festhalten, dass jede Krankheit zurückzuführen ist auf den Sündenfall Adams und Evas. Das steht auf jeden Fall fest. Wie das dann konkret aussieht im Leben des Einzelnen, das kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Seit dem Sündenfall ist jeder Mensch, der in diese Welt hineingeboren wird, ein Sünder, weil ihm zunächst einmal, wir lesen das Römer Kapitel 5, die Sünde Adams zugerechnet wird. Von da ab hat er eine sündige Natur und als Folge davon sündigt er in seinem Leben, ganz praktisch. Und von daher hat jeder Mensch es mehr oder weniger stark in seinem Dasein mit Krankheitsnöten zu tun. Nun, hat also auch hier im Hause des Petrus, der ja nun ein gottesfürchtiger Mann war, und wir können davon ausgehen, dass dasselbe auch für seine Schwiegermutter galt und auch für seine Frau, nun hat also auch im Hause des Petrus die Krankheit Einzug gehalten. Übrigens können wir in Klammern hinzufügen, dass wir gottesfürchtig sind, dass wir einen guten Weg gehen mit unserem Herrn Jesus Christus, ist keine Garantie dafür, dass nicht auch Krankheitsnöte in unser Leben hineinkommen. Das sehen wir auch beim Lazarus. Der Herr Jesus hatte den Lazarus lieb, so wird ausdrücklich gesagt, auch seine Schwestern hatte er lieb. Und doch befiel diesen Lazarus eine Krankheit, die dann schließlich zu seinem Tode führte. Und der Herr Jesus wollte die Herrlichkeit Gottes in der Totenauferweckung des Lazarus offenbar machen. Also, Gottesfurcht bewahrt uns nicht von vornherein vor Krankheitsnöten. Manche gehen davon aus, dass hinter dieser Krankheit, von der die Schwiegermutter befallen war, es handelte sich um ein hohes, um ein heftiges Fieber, der Satan selbst stand, weil der Herr Jesus dieser Krankheit gebot. Ein nicht abwegiger Gedanke, ob es so gewesen ist, müssen wir dahingestellt sein lassen. Der Herr Jesus Christus offenbart auf jeden Fall hier seine Macht über jede Art von Krankheit. Und da sind wir nun beim zweiten Punkt angelangt. Wir fragen uns nach der Grundlage seiner Vollmacht über jede Art von Krankheit. Der Herr Jesus triumphierte über alle Krankheiten. Ganz egal, was das gewesen ist. Ob es Blinde waren, er machte sie sehend. Ob es Lahme waren, er machte sie gehend. Er machte die Stummen redend, die Tauben hörend. Er hatte Macht über jede Krankheit. Er hatte Macht über den Tod. Gibt es da einen Zusammenhang zum Kreuzesgeschehen? Und das müssen wir auf jeden Fall bejahen, aufgrund dessen, was Matthäus uns sagt. Matthäus Kapitel 8, ein sehr wichtiges Wort. Ein Zitat aus dem Propheten Jesaja Kapitel 53. Wir lesen einmal Matthäus Kapitel 8, die Verse 16 und 17. Am Abend aber brachten sie viele Besessene zu ihm, und er trieb die Geister aus durch sein Wort und machte alle Kranken gesund. Übrigens sehr wichtig, ja, der Herr Jesus, der macht da nicht irgendeinen religiösen Zirkus, sondern durch sein allmächtiges Wort trieb er die Geister aus und machte alle Kranken, so heißt es hier, gesund. Damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht, Jesaja 53, 4, er hat unsere Schwachheit auf sich genommen und unsere Krankheit hat er getragen. Also nicht nur unsere Sünde hat er getragen, sondern auch unsere Krankheiten hat er getragen. Unsere leiblichen Gebrechen hat er dort am Kreuz auf sich genommen. Das ist uns allen klar, dass der Prophet Jesaja im 53. Kapitel zunächst einmal über die Sünde spricht. Und das hat sich nun erfüllt am Kreuz auf Golgatha, als der Herr Jesus Christus dort als das Sühnopfer für unsere Sünden, als das Lamm Gottes für unsere Sünden stellvertretend gestorben ist. Das ist ja diese herrliche Weissagung aus dem Propheten Jesaja, dass der Herr Jesus Christus als unser Stellvertreter unsere Sünde auf sich genommen hat, und Gott hat ihn auf diese Art und Weise zerschlagen. Gott wollte ihn so zerschlagen, so heißt es. Es war der Wille Gottes, dass der Herr Jesus diesen Weg ging als das Lamm Gottes, um das Gericht Gottes an unserer Stelle auf sich zu nehmen. Er hat unsere Sünde getragen. Johannes der Täufer nimmt darauf Bezug, wenn er sagt, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt, welches die Sünde der Welt trägt. Ich weiß nicht, ob uns das schon einmal aufgefallen ist, dass es hier nicht heißt, welches die Sünden der Welt trägt, sondern es heißt hier, welches die Sünde der Welt trägt. Als der Herr Jesus Christus am Kreuz starb, da hat er die Ursünde, die Sünde Adams gesühnt, auf sich genommen und damit die gesamte Schuld der Menschheit getragen und auch die Folgen der Sünde. Und das ist das, was uns hier Matthäus nahebringt. Er hat nicht nur die Sünde getragen, die Sünde Adams, die Ursünde und damit auch unsere Sünde, sondern er hat auch sämtliche Krankheiten auf sich genommen, als er dort am Kreuz auf Golgatha für uns in den Tod gegangen ist. Er hat den Tod besiegt durch sein Leiden und Sterben. Er hat den Satan besiegt, er triumphiert über alle Mächte der Finsternis. Das Kreuz steht immer im Zentrum. Und es sollte unser aller große Freude sein, täglich den Herrn zu preisen für dieses wunderbare Geschehen am Kreuz. Immer wieder sollten wir damit umgehen, in unseren Gebeten dafür danken. Herr Jesus, du hast meine Sünde dort getragen. Du hast auch meine Krankheitsnöte auf dich genommen. Das ist eine großartige Botschaft, die uns hier im Wort Gottes nahegebracht wird. Darum hat unser Herr als der Messias Tote auferweckt und so viele Menschen von dämonischen Bindungen befreit und Kranke gesund gemacht. Er hat dadurch bewiesen, dass er als das Lamm Gottes die Sünde der Welt getragen und uns mit Gott versöhnt hat, dem auch die Folgen der Sünde getragen hat, den Zorn Gottes auf sich genommen hat, aber eben auch sämtliche Krankheitsnöte, so lesen wir hier bei Matthäus. Und auf diesem wunderbaren Hintergrund der Erlösung durch das Blut Jesu gilt es nun, zwei grundsätzliche Wahrheiten zu beachten. Das müssen wir allerdings jetzt einmal bedenken, damit wir nicht übers Ziel hinausschießen bei diesem Thema. Ist es wichtig, zum einen, wir dürfen als Gotteskinder, als solche, die Vergebung der Sünde, der Sünden und Befreiung von der Macht der Sünde durch den Glauben an Christus erfahren haben, getrost auch um Gesundheit für unseren Leib beten. Das ist das eine. Das ist ganz wichtig. Hier werden wir ermutigt durch diese Geschichte, die uns erzählt wird, durch diese Begebenheit im Hause des Simon Petrus. Hier werden wir ermutigt, für uns persönlich um Gesundheit für unseren Leib zu beten, aber auch Fürbitte zu tun für andere. Denn hier geschah Fürbitte von Seiten derer, die hier mit Jesus zusammen waren, für die Schwiegermutter des Petrus. Also wir dürfen ganz getrost darum beten, dass der Herr uns heilt von leiblichen Krankheiten. Unser Leib ist Gott nicht gleichgültig. Mir ist das immer wieder deutlich, wenn ich im Jakobusbrief lese, dass die Kranken kommen sollten mit ihren Gebrechen zu den Ältesten in der Gemeinde und sie sollten für sie beten. Der Herr kann wunderbar auf diese Art und Weise helfen. Aber nicht nur durch das Gebet der Ältesten, sondern auch auf andere Art und Weise, durch das Gebet, durch das gläubige Gebet des Einzelnen, der betroffen ist von der Krankheit, oder aber durch die Fürbitte anderer. Das steht in einem Zusammenhang, da Jakobus durch den Heiligen Geist geleitet von der Wiederkunft des Herrn spricht. Das ist ein großes Thema, was Jakobus hier anspricht, nämlich die Wiederkunft unseres Herrn Jesus. Und dann kurz darauf erwähnt er diese, ja, man möchte doch sagen, für uns nicht so wichtige Angelegenheit, die unseren Leib betrifft. Aber offensichtlich ist der Leib für Gott ganz, ganz bedeutsam. Sonst käme da nicht dieser Abschnitt über die Krankenheilung. Das heißt also, wir wollen nicht nur hoch hinaufgreifen und uns mit den großen Wahrheiten ewigen Heils beschäftigen, das ist das Entscheidende, sondern wir wollen auch an unseren Leib denken. Und wir wollen mit unseren Leibesnöten zu unserem Herrn Jesus kommen, der hier die Kranken geheilt hat. Wir dürfen also für uns und auch für andere um Heilung beten und auch für andere. Gott ist auch um unser Leibesleben besorgt. Bevor wir uns an einen Arzt wenden, um Heilung oder Besserung von einer Krankheit zu bekommen, sollten wir uns an unseren himmlischen Arzt wenden und glauben, und das ist jetzt ganz wichtig, und glauben, dass der Herr am Kreuz auch unsere konkreten körperlichen Beschwerden getragen hat. Dann nennen wir sie ihm mit Namen. Ja? Dann nennen wir ihm unser Bronchialasthma, dann nennen wir ihm unsere Arthritis oder Arthrose oder worunter wir auch immer leiden mögen. Wir nennen sie beim Namen und sagen, Herr Jesus, wir danken dir, dass du dieses Leiden mit ans Kreuz genommen hast. Du hast dort am Kreuz darüber triumphiert. Das sagt uns die Bibel, ganz eindeutig, das haben wir gelesen im Matthäusevangelium. Jede Krankheitsmacht ist dort am Kreuz gebrochen worden. Die Frage ist, ob wir das wirklich glauben. Ob wir das wirklich auch für wahr halten, dass das geschehen ist dort. Und auf dieser Grundlage dürfen wir zuversichtlich unsere Bitten vor Gott tragen und auch Leitung von ihm wegen einer ärztlichen Behandlung und der Einnahme von Medizin erwarten. Das eine schließt ja das andere nicht aus. Ich komme also zuerst zu meinem Herrn, zu meinem himmlischen Arzt und bitte ihn und danke ihm dafür, dass er mein Gebrechen am Kreuz bereits überwunden hat, dass er es dort getragen hat, grundsätzlich. Und dann bitte ich ihn darum, mich zu leiten, durch seinen Heiligen Geist ganz konkrete Schritte zu tun. Der Herr kann unmittelbar eingreifen oder aber er hilft mir durch einen Arzt oder durch eine gute Medizin, die mir verschrieben wird. Es ist deshalb so wichtig, zunächst einmal auf das Kreuzesgeschehen Bezug zu nehmen, weil von dort her immer der Heilige Geist wirkt in unseren Herzen. Von dort her kann er auch Glauben wirken bei uns, dass Gott uns heilen will oder dass er uns Kraft schenken will, unsere Krankheit zu tragen. Jetzt kommen wir nämlich zum anderen. Das ist auch wichtig, genauso wichtig, dass wir das eine, grundsätzlich sind alle unsere Krankheiten am Kreuz besiegt worden durch den Opfertod unseres Herrn Jesus, aber das bedeutet eben auf der anderen Seite nicht, dass Gott uns in jedem Fall von einer Krankheit befreien will. Das müssen wir auseinanderhalten. Wenn wir das nicht auseinanderhalten, dann schießen wir übers Ziel hinaus und dann landen wir eben in den Kreisen, wo man sagt, auf jeden Fall und in jedem Fall will Gott dich gesund machen. Und wenn du nicht gesund wirst, dann liegt das daran, dass du nicht genug Glauben hast. Ja? Das geht also über das hinaus, was die Schrift sagt. Das ist früher in manchen Kreisen gelehrt worden und das geschieht auch heute noch so. Hier müssen wir also ganz nüchtern auf biblischem Boden verharren. Grundsätzlich ist die Voraussetzung gegeben vom Kreuz her, aber in jedem einzelnen Fall kann das ganz unterschiedlich aussehen. Was Gott uns mit Sicherheit schenken will und jedem durch den Heiligen Geist versichern will, ist die Vergebung der Sünden. Ist die Erlösung von der Macht der Sünde durch das Blut Jesu. Weil dass wir mit Gott versöhnt sind, das dürfen wir wissen. Aufgrund dessen, was Christus am Kreuz für uns getan hat. Das gilt jetzt schon. Das gilt für alle Zeit. Auch für dieses Zeitalter schon. Aber Gott will uns nicht in jedem Fall von einer Krankheit befreien. Das ist etwas, was Gott sich vorbehalten hat für das zukünftige Zeitalter. Dann kommt das, was Paulus als des Leibes Erlösung bezeichnet. 1. Korinther Kapitel 1 dazu einmal, lesen wir in dem 30. Vers. Durch ihn, das heißt also durch Gott, seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit. Hier setzen wir einen Doppelpunkt. In der Luther-Übersetzung ist das leider etwas anders. Zur Weisheit, zur göttlichen Weisheit. Worin besteht diese göttliche Weisheit? Nämlich zur Gerechtigkeit, das ist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, die wir in Christus Jesus haben. Zur Heiligung, auch sie ist grundsätzlich geschehen, auch wenn es einen praktischen Weg und Prozess der Heiligung gibt. Das ist noch voneinander zu unterscheiden, aber grundsätzlich haben wir unsere Heiligung in Christus Jesus. Und zur Erlösung, damit ist gemeint unseres Leibes Erlösung. Das ist die Vollendung. Auch im Blick auf unser Leibesleben. Da gibt es keine Krankheit mehr. Da haben wir einen neuen Leib im Himmel. Da haben wir mit irgendwelchen Schmerzen aufgrund irgendeiner Krankheit nichts mehr zu tun. Das geschieht erst in der Herrlichkeit, in der Vollendung. Hier will Gott in einzelnen Fällen von Krankheitsnöten befreien. Aber es kann auch sein, dass er uns eine Krankheit belässt aus erzieherischen Gründen. Das müssen wir unbedingt bedenken. Wir dürfen beten, müssen aber bereit sein, ein Nein auch zu akzeptieren. So war es beim Apostel Paulus. Manche gehen davon aus, dass es sich bei ihm um eine Krankheit handelte, bei diesem sogenannten Dorn oder Pfahl im Fleisch. Manche haben da auch andere Gedanken. Gehen wir einmal davon aus, es handelte sich um eine Krankheit. Da bat Paulus den Herrn darum, ihn von dieser Krankheit zu befreien. Aber Gott sagte nein. Aus erzieherischen Gründen, damit ich mich nicht überhebe der göttlichen Offenbarungen. Paulus sollte fein demütig bleiben. und abhängig von der Kraft des auferstandenen Herrn. Darum ließ Gott ihm diese Not, wenn es nun eine Krankheitsnot gewesen ist. Er nahm sie ihm nicht. Das müssen wir allerdings akzeptieren. Dein Wille geschehe, Herr. Das ist ganz wichtig, wenn wir darum beten, dass Gott uns leibliche Gesundheit schenkt. Herr, dein Wille geschehe. Schenk mir bitte Gesundheit auf der anderen Seite, Herr, aber nur, wenn es dazu dient, dich zu verherrlichen. Sonst möchte ich dich darum bitten, dass du mir Kraft schenkst, die Krankheit zu ertragen, und zwar zu deiner Ehre zu ertragen. Wir dürfen in jedem Fall den Herrn fragen, was hast du vor? Was willst du tun in dem einen oder anderen konkreten Fall? Da haben wir also diese beiden Seiten. Der Zusammenhang, die grundsätzliche Grundlage für alle Krankenheilungen, Golgatha. Dann die Möglichkeit, dass der Herr sagt, ja, ich möchte dich gerne von deiner Krankheit befreien, ich möchte dich heilen. Diese Möglichkeit sollten wir zunächst einmal in Erwägung ziehen. Dann aber eben auch auf der anderen Seite die Möglichkeit, dass der Herr sagt, nein, ich will dir diese Krankheit lassen, aus erzieherischen Gründen, weil ich mich auf diese Art und Weise in deinem Leben verherrlichen will. Und nun kommen wir als letztes, ich hoffe, dass das klar geworden ist, dass wir das auseinanderhalten können, ja? Jetzt kommen wir als letztes zu der Frage, was ist das Ziel einer Krankenheilung? Es heißt hier, und sogleich stand sie auf und diente ihnen. Der Herr Jesus Christus also befahl, diesem hohen Fieber zu weichen. Es musste die Schwiegermutter des Petrus verlassen. Und sie stand auf, stand sofort auf und diente ihnen. Und da haben wir die Antwort auf die Frage, warum Gott den einen oder anderen von seiner Krankheit heilen will. Damit der Betreffende Gott dienen kann. Mit seiner Gesundheit. Wir wissen, wir können ihm auch mit der Krankheit dienen, wenn Gott das so vorgesehen hat für uns. Aber wenn er uns heilen will, sollen wir ihm mit unserer Gesundheit dienen und anderen dienen. So geschah es ja hier auch. Sogleich stand sie auf und diente ihm. Jede Krankheit also, beziehungsweise jede Krankenheilung, ob sie nun übernatürlicher Art ist, und hier handelt es sich um eine übernatürliche Krankenheilung, denn es heißt, sie stand sofort auf. Sie war sofort gesund. Sie war sofort kerngesund. Ja? Übernatürliches Handeln Gottes an dieser Stelle. Aber ob es sich um eine übernatürliche Art der Krankenheilung handelt oder aber ob Gott natürliche Mittel gebraucht, Medizin und dergleichen, wo, wie es auch immer gehen mag, Gott verfolgt immer dieses eine Ziel, wir sollen Gott mit unserer Gesundheit dienen. Wir erfahren hier nicht, aus welchen Motiven heraus man Jesus um Heilung für die Schwiegermutter des Petrus bat. Tatsache ist, dass die Schwiegermutter ihre Gesundheit dazu gebrauchte, um zu dienen. Sie stand also auf und half bei der Essenszubereitung. Das war der Dienst, den sie tat. Den tat sie nicht nur für Petrus und für andere, sondern sie tat ihn in erster Linie für den Herrn Jesus Christus. Das heißt also, wir sollen dem Herrn Jesus mit unserer Gesundheit dienen. Die Frage ist, ihr Lieben, und das ist mir ganz wichtig, dass wir das einmal ganz neu bedenken. Das kann sich auch auf andere Bereiche unseres Lebens beziehen. Warum begehren wir Gesundheit für unseren Leib? Es kann ja sein, dass kaum jemand unter uns sich je diese Frage gestellt hat. Warum eigentlich? Warum wollen wir gerne gesund sein? Geht es uns lediglich um unser Wohlbefinden? Oder aber möchten wir Gott mit unserer Gesundheit dienen? Geht es uns in erster Linie um den Erhalt einer guten Lebensqualität? Oder aber geht es uns in erster Linie um die Verherrlichung Gottes, wenn er uns gesund macht? Und diese Fragen sollten wir uns nicht nur stellen im Blick auf eine mögliche Krankenheilung, sondern auch, wenn wir etwas für unseren Leib tun, um gar nicht erst krank zu werden, ja? Wenn wir Vorsorge treffen. Was sind unsere Motive? Was treibt uns? Was bewegt uns? Ich stelle diese Frage, weil unser Leib nicht mehr uns selbst gehört. Unser Leib gehört dem Herrn Jesus Christus. Wir lesen das im 1. Korintherbrief, Kapitel 6. Da spricht Paulus davon, dass unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Das gilt für alle, die wiedergeboren sind. Der Geist Gottes wohnt in uns und unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und dann sagt Paulus, 1. Korinther 6, Vers 19 und 20, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt? Und, jetzt kommt's, und dass ihr nicht euch selbst gehört. Das heißt, dein Leib gehört dir nicht mehr. Ich weiß, das genaue Gegenteil von dem, was man dann in frecher, provokativer Weise in der Frauenbewegung findet. Ja, mein Bauch gehört mir. Ja, schrecklich, grauenhaft, satanisch, möchte man sagen. Ein Gotteskind weiß, mein Leib gehört mir nicht mehr. Mein Leib gehört dem Herrn Jesus. Er gehört mir schon von daher nicht, als Gott ihn geschaffen hat, damit ich ihm dienen kann. Aber er gehört mir auch nicht mehr, und das weiß ich als Gotteskind von Golgatha her. Der Herr Jesus hat auch meinen Leib erkauft mit seinem kostbaren Blut. Denn, so sagt Paulus hier, so fährt er fort, ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leib. Dein Leib, mein Leib, soll dazu dienen, dass Gott dadurch gepriesen wird. Eine ganz entscheidende Sache, eine grundlegende Sache. Ist uns das deutlich? Ist uns das klar? Gehen wir damit um? Gehen wir davon aus? An anderer Stelle im Römerbrief Kapitel 6 spricht der Apostel Paulus davon, dass wir unsere Glieder, die Glieder unseres Leibes, Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung stellen sollten. Als solche, so sagt er, die aus dem Tode zum Leben gekommen sind, die also wiedergeboren sind. Sollten wir jetzt die Glieder unseres Leibes, unseren gesamten Leib, unsere Augen, unsere Hände, unsere Zunge, vor allen Dingen unsere Zunge, ihr Lieben, ja, dieses kleine Übel, von dem Jakobus spricht, Gott übergeben, damit er die Glieder unseres Leibes, da ist nichts ausgeschlossen, damit er die Glieder unseres Leibes dazu gebrauchen kann, ihn zu verherrlichen, ihn zu preisen, ihm zu dienen. Ganz wichtig. Unser Leib gehört nicht mehr uns selbst. Also, Herr, wenn du mich gesund machen wirst, dann, damit ich dir mit meiner Gesundheit diene, das hat Priorität in dieser Frage. Gott will uns also nicht gesund machen, damit wir in Zukunft weiter uns selbst leben. Das wäre ein Missbrauch unserer Gesundheit. Wir sind uns dessen gar nicht so sehr bewusst. Ja, dabei geht es nicht nur um grobe Sünden, wie Paulus sie anspricht hier im 1. Korintherbrief Kapitel 6, weil da gingen die Korinther ins Bordell. Stellen wir uns das einmal vor. Ja, in diesem Zusammenhang spricht Paulus davon, dass unser Leib nicht mehr uns selbst gehört. Aber es geht ja nicht nur um solche groben Dinge. Es geht grundsätzlich darum, von welchen Beweggründen wir geleitet werden im Gebrauch unseres Leibes. Wozu sind wir eigentlich da? Wozu ist unser Leib da? Damit wir Gott dienen und in ihm und durch ihn anderen dienen. Dafür ist unser Leib da. Also nicht, damit wir uns selbst lieben. Sobald stand sie auf, so haben wir gelesen, und diente ihnen. Und ob hier nicht auch der Grund dafür liegt, dass Gott auf diesem Gebiet weniger tut in seiner Gemeinde, als er es tut. Ihr bittet und empfanget nicht darum, dass ihr übel bittet, nämlich darum, dass ihr es in euren Lüsten verzehren wollt. Ihr begehrt es nur um eurer selbst willen. Ihr begehrt es nur um eures Wohlbefindens willen und nicht damit ihr Gott dann besser dienen könnt. Ja? Wobei das Nein ja immer noch eine Möglichkeit Gottes ist, ja? Dass er sagt, nein, ich will dir die Krankheit belassen, das will ich auch noch einmal betonen. Ob da nicht der Grund, die Ursache dafür liegt, dass wir so wenig wunderbare Hilfen Gottes auf dem Gebiet des Leibes erfahren und erleben, weil die Motive nicht in Ordnung sind. Und ihr Lieben, das gilt ja für unser ganzes Leben. Das gilt ja nicht nur für diesen Bereich, über den wir jetzt gesprochen haben, das gilt für alles andere auch. Wir sind von Natur aus alle Menschen, die in dem, was sie begehren, nur sich selbst suchen. So sind wir vom Sündenfall her. Was du begehrst, was ich begehre von Natur aus, wenn nicht das Wunder der Gnade Gottes in meinem Leben geschieht, begehre ich ausschließlich für mich selbst. Letztlich nur für mich. Das ist der angeborene Egoismus, unter dem ein jeder Mensch leidet, der hier in diese Welt hineingeboren wird. Das ist die eigentliche Not. Das ist die eigentliche Sünde. Du begehrst die Dinge nicht für Gott in erster Linie und zu seiner Verherrlichung, du begehrst sie nur für dich selbst. Und das ist natürlich eine wichtige Sache, dass wir an dieser Stelle dahin kommen, dass wir sagen, Herr Jesus, davon hast du mich am Kreuz erlöst. Von dieser Selbstsucht meines Wesens. Und jetzt will ich anfangen, durch deinen Heiligen Geist, der in mir wohnt, nicht mehr in erster Linie mich selbst zu suchen, sondern dich. Und wenn es jetzt um Krankheitsnot geht, dann will ich dich bitten, Herr, wenn es sein darf, wenn du es willst, mach mich bitte gesund, damit ich dir mit meinem Leibe dienen kann. Haben wir schon einmal so gebetet? Haben wir überhaupt schon einmal darüber nachgedacht? Oder ist das einfach selbstverständlich für uns, dass wir beten, Herr, mach mich doch gesund, und im Hintergrund, da steht eben nur das eigene Ich, ne? Wir lernen das hier aus diesem Abschnitt. Mit aller Deutlichkeit können wir sagen, Gesundheit des Leibes ist dazu da, Gott zu verherrlichen. Und so tat unser Herr Jesus Christus in Kapernaum große Dinge, auch im Hause des Petrus. Und kein Wunder, dass man ihn festhalten wollte, ihr Lieben, kein Wunder, dass man ihn festhalten wollte, so heißt es hier. Und als die Sonne untergegangen war, brachten alle ihre Kranken mit mancherlei Leiden zu ihm, und er legte die Hände auf einen jeden und machte sie gesund. Von vielen fuhren auch die bösen Geister aus und schrien, du bist der Sohn Gottes, und er bedrohte sie und ließ sie nicht reden, denn sie wussten, dass er der Christus war. Als es aber Tag wurde, ging er hinaus an eine einsame Stätte. Das Volk suchte ihn, und sie kamen zu ihm und wollten ihn festhalten. Warum denn? Um gesund zu werden. Und wir haben ja schon gehört, dass der Herr Jesus diese Städte, Bethsaida, Kapernaum, ich weiß nicht, eine dritte gehörte auch noch dazu, gescholten hat wegen ihrer Unbußfertigkeit. Die Predigt, das Wort Gottes war ihnen nicht das Erste, sondern sie wollten gerne gesund werden, deshalb wollten sie ihn festhalten. Und wir sehen, wie die Akzente hier falsch gesetzt wurden von diesen Leuten. Und der Herr Jesus sagt, er sprach aber zu ihnen, ich muss auch den anderen Städten Gesundheit für den Leib bringen. Nein, ich muss auch, das hat er getan, ja? Nein, ich muss auch den anderen Städten das Evangelium predigen vom Reich Gottes. Denn dazu bin ich gesandt. Und er predigte in den Synagogen Judäas. Das war das Entscheidende. Das ist die Hauptsache. Die Hauptsache soll auch bei uns die Hauptsache bleiben. Alles andere, auch unser Leib, soll dem untergeordnet sein, aber auch der Verherrlichung Gottes dienen. Ich schließe ab mit einigen Sätzen von einem Gottesmann, der aus langjähriger Erfahrung Folgendes erzählt. Ein Mann übrigens, der nichts zu tun hatte mit den schwarmgeistigen Bewegungen, einer, der die sogenannte Berliner Erklärung unterschrieben hat, aber in großem Segen gewirkt hat. Er schreibt Folgendes. Es ist erquicklich und etwas gar Herrliches, dass auch schon Leute kamen mit verschiedenen Leiden und Krankheiten, die aber bei all ihrem Krankheitselend sagten, ach, alle meine leiblichen Krankheiten und Leiden sind mir Nebensache. Ich suche meinen Gott, ich will meinen Gott und Heiland ganz bekommen, den ich so betrübt habe. Ich habe einen Durst, von allem frei und rein zu werden, was mich und meinen Gott auseinandergebracht hat. Das Schrecklichste für mich sind die dunklen Wolken, die zwischen mich und meinen Gott gekommen sind. Das ist für dich auch das Schrecklichste, wenn es so ist. Es war das Schreien nach Gott, da man schreit und dürstet nach Gott, wie ein Hirsch schreit nach frischem Wasser. Wunderbar ist, und jetzt kommt's, was Gott an solchen Seelen für Wunder auch an ihrem Leibe tat. Es brauchte fast kein Bitten. Die leibliche Hilfe fiel ihnen wie von selbst zu. Das waren solche, denen das Leibliche wohl nicht das Erste war, sondern denen ihr Verhältnis zu Gott die Hauptsache war. Dass das in Ordnung ist. Und das dürfen wir jetzt auch feiern im heiligen Abendmahl, dass der Herr Jesus unser Verhältnis zu Gott durch sein Blut wieder in Ordnung gebracht hat. Wohl dem, der sich beugen kann unter seine Sünde und Schuld und glauben kann, dass das auch ihm ganz persönlich gilt. Amen.